Servus miteinander, eine frische Folge Mir ist an 4 am Dienstagmorgen, heute mit Torben. Servus.
Guten Morgen.
Mit Pletti, guten Morgen.
Servus.
Und mit Kerry, hi.
Guten Morgen.
Wir sind also zu viert, machen unserem Podcast-Namen heute alle Ehre. Wir sprechen natürlich über den Sieg gegen Union Berlin. Wir gucken auf Max Eberl, wir gucken auf Alex Pavlovic. Wir sprechen über Talente und das Thema Profiverträge und. Folge 43. Auf geht's.
Mir ist an 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Torben, Kerry war gegen Union Berlin im Stadion, 4:0 war es am Ende. Zweimal Gnabry getroffen, einmal Kane, einmal Ulisse. Torben, ich fange vielleicht mit dir an. Was ist sonst noch hängen geblieben, abgesehen vom Ergebnis und von den Torschützen?
Dass das Ergebnis hätte höher ausfallen können. Union hat es am Anfang relativ ordentlich gespielt, aber so bis zur 35. Minute, und dann hat sich die Qualität der Bayern durchgesetzt. Aber ja, Harry Kane mit der einen oder anderen Chance, die er hat liegen lassen, was gerade jetzt mit Blick auf den Lever-Rekord natürlich dann ein bisschen doppelt wehtut nach dem Spiel. Hat er auch in der Mixzone gesagt, dass er da den einen oder anderen noch hätte machen können, aber er traut sich den Rekord zu, sagt, muss man Hattrick mal wieder her oder ein Doppelpack, dann hat er das definitiv noch nicht außer Acht gelassen. Und ja, ansonsten war es eine souveräne Leistung der Bayern, da angeknöpft, wo sie zuletzt eben halt auch aufgehört haben, weiter eben den Fokus hochzuhalten. Jetzt ist das mal die Länderspielpause, danach geht's gegen Real Madrid, und deswegen ist es wichtig, dass du da eben auch in solchen Spielen, die unbequem sein können, ganz einfach deine Klasse da auf dem Rasen bekommst. Und Serge Gnabry hat bewiesen, dass er momentan auch in einer ordentlichen Verfassung ist. Und ja, von daher ein hochverdienter Sieg der Bayern.
Auf Serge Gnabry wollte ich gerade tatsächlich eingehen. 8 Tore, 4 Vorlagen jetzt in der Bundesliga-Saison. Kerry, hättest du damit gerechnet, dass er nochmal so durchstartet in dieser Saison? Wurde ja immer wieder ein bisschen kritisiert, ist nicht ganz in Form etc. etc. Jetzt beweist das den Kritikern aktuell.
Ja, wenn er fit ist, dann ist er eine absolute Maschine. Vor allem im Abschluss ist es jemand, der auch im Training immer wieder, das sagen auch ganz viele Mitspieler, einfach eine Maschine ist, was jetzt Tore schießen angeht. Und das zeigt er jetzt auch in den Spielen. Überrascht bin ich, ja, vielleicht ein bisschen, dass er nach der Vertragsverlängerung auch so weitermacht. Ein kleiner Spaß am Rande, aber in der Verfassung auch ganz wichtig dann für die deutsche Nationalmannschaft. Und ansonsten hängen geblieben für mich ist das, überspitzt formuliert, ja auch mittlerweile die B-Jugend schon für die Bundesliga reicht. Also Erbin Osmani kam rein, eigentlich U17-Spieler. Das ist schon die pure Dominanz wieder gewesen von den Bayern. Und gerade auch ein defensiv starkes Team wie Union, die hätten abgeschossen werden können. Da hätte es auch 6-7, 8-0 am Ende ausgehen können. Deswegen ganz klar, starkes Spiel wieder mal der Bayern.
Jetzt stehen sie bei 97 Toren schon in der Saison, eine absurde Zahl, der Rekord ja bei 101, also der Rekord wird fallen, den werden sie sich nie mehr nehmen lassen. Die Frage ist eben, Torben hat schon angesprochen, knackt Kane jetzt diesen Rekord, ist ja immer wieder Thema, ich finde es auch immer wieder tatsächlich spannend, ist jetzt bei 31 Toren, Pletti, knackt er die 41, traust du es ihm zu?
Ich bleibe dabei, dass er sie nicht knackt, weil ich da noch nicht ganz den Lauf sehe, den ich einst bei Robert Lewandowski gesehen habe in der Corona-Saison. Das waren einfach nochmal mehr Doppelpacks und Hattricks gefühlt. Er darf sich keine Ausfallzeiten mehr erlauben. Er ist ja ohnehin aus seinem persönlichen Glück und aus Sicht der Bayern nie verletzt. Jetzt hatte er mal ein bisschen Rücken. Ich habe gerade nochmal geschaut, was hast du jetzt? Du hast jetzt Freiburg auswärts, Pauli auswärts, Stuttgart zu Hause. Gut, da kannst du natürlich schon mal 7-8 Mal treffen, außer jetzt vielleicht gegen Stuttgart. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, der Faktor Zeit spielt da eine entscheidende Rolle gegen Kane, weil ich glaube, dass er sich auch körperlich, mental mit ein paar Prozentpunkten mehr einschießen wird und konzentrieren wird auf die Champions League und auf den DFB-Pokal.
Torben, Kerry, was sagt ihr? Schafft das?
Ja, ich kann da jetzt nicht umkippen, weil ich habe ja gesagt, er schafft es, ich traue es ihm zu. Bei Roberts Rekordsaison hatte er, glaube ich, von 27 bis zum 31. Spieltag war er verletzt, hat nicht gespielt. Das ist, glaube ich, genau jetzt da eben auch die Bereiche, wo Harry Kane jetzt reinkommt, wenn er jetzt seine Verletzung hatte, in Anführungsstrichen, und da nichts mehr passiert. Er selbst traut sich zu, er hat gesagt, du, ich trau mir das zu, ich mach mal einen Hattrick, mach einen Doppelpack, das, was Pletti gesagt hat, das muss jetzt kommen in den Spielen. Wenn er da in der Lage ist, nochmal wieder mehrfach zu treffen, dann sind noch genügend Spiele, dass er es schaffen kann. Deswegen, ich habe es schon Mitte der Saison oder Anfang der Saison gesagt, dass ich ihm das zutraue. Deswegen bleibe ich dabei und sag jetzt nichts anderes.
Kerry?
Ja, wenn er alle Spiele macht, dann traue ich es ihm zu. Ansonsten bin ich da auch bei Plätti. Es kann natürlich auch sein, dass dann auch Kompanie, das Trainerteam ihn ein bisschen ja auch steuern müssen, was die Belastung angeht. Jetzt im April ganz wichtige Spiele gegen Real Madrid. Da muss er bei 100% sein. Wenn wir vor 2 Jahren schauen, da hatte er Rücken im Bernabeu und konnte keine gute Leistung zeigen. Und das war dann wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum die Bayern dann letztlich offensiv bis auf das Tor von Alphonso Davies in jedem Spiel nicht so viel kreieren konnten. Und dann gibt's auch noch ein Pokal-Halbfinale in Leverkusen. Also das sind die deutlich wichtigeren Spiele als in der Bundesliga. Da sind die Bayern jetzt schon durch, meiner Meinung nach.
Ich bleib trotzdem auch dabei. Ich bin bei Torben. Ich glaube, er knackt's. Ich glaube, dass gerade auch dann in den letzten Spielen, da werden sie ihm die Tore so gut auflegen, wie sie können, die Kollegen. Und ich sage, am Ende werden es dann so 42, 43. Also er wird es natürlich nicht klar knacken, aber er wird es knapp knacken. Meine Prognose. Kerry, jetzt hast du 2 schon angesprochen, die reinkamen. Maicon Cardoso 17 Jahre jung, Erbin Osmani 16 sogar, waren jetzt nur ein paar Minuten, 87. war dann die Einwechslung. Wie weit sind die beiden schon? Können sie im Laufe der Saison wirklich auch noch eine Rolle spielen?
Ja, punktuell traue ich Maicon Cardoso schon zu, dass er jetzt vorne links dann auch Einsatzzeiten bekommt, wenn dann Luis Diaz mal geschont werden soll. Er ist jetzt aktuell so ein bisschen der Ersatz für Wisdom Mike, der sich ja schwer verletzt hat und auch in den nächsten Monaten erstmal kein Fußball spielen wird. Deswegen, der Junge macht's gut im Training, wurde belohnt, hat jetzt auch seinen ersten Vertrag unterschrieben. Es ist noch kein Profivertrag und wird jetzt aber weiter die Möglichkeit bekommen. Tolle Geschichte mit der World Squad, haben wir schon vor 2 Folgen, glaube ich, drüber gesprochen. Und Erbin Osmani ist auch einer dieser Spieler, der jetzt reinkam mal im Training, das ordentlich gemacht hat, keine Fehler gemacht hat, das mag ja Kompanie und jetzt eben mal die Chance bekommen hat. Ansonsten muss der Junge über die U17, U19 weiter Spielzeit generieren und ein Spieler, der jetzt auch seinen ersten Profivertrag bekommen hat, David Santos Daiber, der hätte jetzt wahrscheinlich gespielt, wenn er fit gewesen wäre, aber hatte jetzt eine Verletzung, steht jetzt kurz vor dem Comeback. Osmani hat davon profitiert und sich tierisch gefreut, dass er da zum ersten Mal in der Bundesliga spielen durfte.
Ja, lasst uns gerne noch bei David Santos Daiber auch bleiben. Er hat ja jetzt eben seinen Profivertrag bekommen, du hast es gesagt, Plätti. Kerry, Plätti, an dich die Frage, wie läuft sowas, wie wird sowas entschieden? Warum sagt der FC Bayern, okay, dem geben wir jetzt beispielsweise einen Profivertrag?
Ja, zunächst mal gibt's ja auch eine gewisse Local-Player-Regelung, dass du, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, mindestens 8, jetzt schaue ich nochmal hier auf meinen Zettel, kann meine eigene Schrift nicht lesen, genau, du musst mindestens 8 lokale ausgebildete Spieler in deinem Lizenzspielerkader haben und davon müssen mindestens 4 im eigenen Verein ausgebildet worden sein. Die anderen 4 könnte man über den Verband ausbilden lassen. Insofern musst du den ein oder anderen vom Campus auch in den Kader nehmen, ihn mit einem Profivertrag ausstatten. Das betrifft ja nicht nur die Bayern, sondern das betrifft auch andere Teams. Ja, das ist jetzt alles gut, das ist jetzt alles schön, das ist jetzt alles nett, das sieht jetzt alles ein bisschen danach aus, als ob der Durchlauf da wäre. Haben wir in den letzten Jahren aber auch schon erlebt. Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass man jetzt wirklich das Gefühl hat, vom Campus kommen Spieler, die sich auch etablieren könnten, unter der Voraussetzung, dass sie Spielzeit bekommen. Bestes Beispiel war und ist Lennart Kahl. An dem nehmen sich auch viele ein Beispiel. Ansonsten muss man, glaube ich, ehrlich sein, und das ist meine klare Meinung, es ist für viele jetzt zu Schaulaufen, es geht für viele mehr drum, im Sommer einen passenden Leihabnehmer zu finden oder vielleicht auch einen passenden Verein zu finden, der auch ein Top-Angebot abgibt, wo die Bayern sagen, pass auf, da könnte ich mir einen Verkauf vorstellen, weil auch das zeichnet die Bayern aus, Talente immer wieder mal auch dann im Durchlauf zu haben in der Bundesliga. Oder in der zweiten Bundesliga, Stichwort Chavez, jetzt beim ersten FC Köln.
Wie seht ihr denn, wenn wir gerade beim Campus sind, Nils Schmadtke ist jetzt seit 1.10.24 Leiter der Scouting-Abteilung, dementsprechend auch wichtig für den Campus. Wie sieht seine Rolle aus und wie nimmst du ihn wahr bisher, Kerry?
Ja, er scoutet die Spieler. Er ist natürlich der Nachfolger auch von Markus Pilawa, der vorher auch keine schlechte Arbeit geleistet hat, der beispielsweise auch den Transfer von Michael Olise noch vorbereitet hat und dann Max Eberl zugearbeitet hat, kam aber aus der Brazzo-Ära und hat dementsprechend dann keine Zukunft mehr gehabt. Nils Schmadtke, ein enger Vertrauter auch von Max Eberl. haben jetzt einige Spieler schon gescoutet. Plätti kann ja ein bisschen was dazu sagen, wer gerade so ein bisschen auf der Liste auch steht noch für den kommenden Sommer, also auch externe Spieler. Und der Fokus liegt eben drauf, jetzt klar, natürlich auch Topspieler zu verpflichten, aber der FC Bayern, und das hat natürlich auch Jan-Christian Dresen gesagt, kann jetzt auch nicht jeden Sommer einen 100-Millionen-Transfer tätigen, weil es eben kein Investorenclub ist. Und da gilt es eben auch, neben den eigenen Talenten auch Spieler zu verpflichten, die das Potenzial haben, absolute Topspieler auf ihren Positionen zu werden. Das haben die Bayern in den vergangenen Jahren aber auch teilweise schon sehr gut gemacht. Wenn ich dann Ryan Gravenberch zurückdenke, kam für 18,5 Millionen von Ajax Amsterdam, da waren so viele Clubs dran. Und letztlich geht es dann eben darum, diesen Spielern dann auch die nötige Zeit zu geben und auch das nötige Vertrauen zu geben, um sich letztlich dann zu entwickeln und dann auch den Sprung zu schaffen.
Jetzt einfach Stammspieler beim FC Liverpool, muss man auch erstmal hinkriegen. Tom, wir reden gleich über das Thema Transfers. Würdest du grundsätzlich sagen, Stand jetzt, Bayern-Kader, ist überhaupt was nötig im Sommer?
Boah, das
große Frage.
Wird davon abhängen, wenn sich jetzt keiner grundlegend verletzt oder keine Verletzung dazu kommt, wo einer jetzt ein halbes Jahr ausfällt oder wie auch immer, dann sehe ich den Kader schon relativ gut ausbalanciert, gerade eben auch jetzt mit den ein oder anderen Jugendspieler, der jetzt mal reinschnuppern darf, ist sicherlich auch für einen Reifeprozess sehr wichtig, dass sie da auch mal Minuten bekommen. Finde es aber auch ein bisschen realistisch zu sagen, dass jetzt alle die Jungs, die jetzt da mal reinschnuppern durften, und das war auch, glaube ich, eine sehr ehrliche Aussage von Kompany nach dem Spiel gegen Union Berlin, dass es nicht bedeutet, dass alle, die dann auch Bayern-Spieler werden, ne, sondern dass es eben halt jetzt so ein Prozess ist, wo sie mal reinschnuppern. Und das liegt jetzt auch an jedem Spieler selbst, inwieweit sie sich da auch adaptieren, inwieweit sie ja den Willen haben, gesund bleiben. Man sieht ja bei Wisdom Mike, bei Kiala, das sind jetzt natürlich auch blöde Verletzungen, die dazukommen. Gerade auch jetzt in eine Phase oder in eine Zeit rein, wo es natürlich insgesamt auch sehr ungünstig ist. Deswegen muss man schon ein bisschen drauf achten und gucken, wie sie jetzt durchkommen, die Bayern, wie es am Ende aussieht. Aber diese Grundstruktur des Kaders finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Goretzka geht, ist jetzt aber auch nicht dieser unangefochtene Stammspieler im Mittelfeld. Da bist du gut aufgestellt mit Kimmich, mit Pavlovic. Bischoff soll da mal spielen. Leimer kann das noch spielen. Muss man auch abwarten, was jetzt eben bei der Personalie Conny Leimer passiert. Aber ich finde den Kader relativ bis sehr gut ausbalanciert. Aber bin mir auch sehr sicher, dass punktuell die Bayern auf dem Transfermarkt jetzt auch nicht komplett was liegen lassen und jetzt eine Saison dann weiterspielen, nur weil es jetzt momentan relativ gut läuft. Also Augen und Ohren offen halten ist, glaube ich, grundlegend wichtig. Und ob es dann nachher ein zentraler Mittelfeldspieler sein wird oder ein Außenverteidiger, ich denke schon, dass man da auch bewusst auch ein bisschen die Augen offen hält.
Ist es, Plätti, deshalb auch gerade relativ ruhig, was die Bayern und mögliche Transfers betrifft, weil erstmal gut aufgestellt und weil noch junge Spieler?
Zunächst mal nochmal kurz zu Nils Schmadtke. Hat natürlich in den letzten Wochen einen ganz engen Vertrauten verloren mit André Hechelmann. Also man muss sich jetzt vorstellen, Schmadtke hat ja ein völlig neues Scouting-Team etabliert. Gab ja 11 oder 12 Entlassungen und Rauswürfe. Der letzte oder einer der letzten war Tobias Villers. Spielte früher mal beim KSV Hessen Kassel, ist jetzt gewechselt als Scout ins Team von Marco Neppe zum FC Paris. Also da ist einiges passiert, weil man sich auch wirklich neu aufgestellt hat. Man sondiert neue Märkte. Man ist viel im südamerikanischen Raum unterwegs, auch in Südeuropa. Also das ist schon spannend, wie die Bayern da agieren. Schmadtke hat das Zepter in der Hand, ist ein Mann im Hintergrund. Sehr diskret, sehr loyal Max Eberl gegenüber. Dann hat man auch mit Florian Zahn einen, über den man sehr, sehr viel Gutes hört, auch am Campus, auch an der Säbener Straße. Dann gibt's noch mit Kresse jemanden, der auch im Scouting-Team ist von Schmadtke. Jetzt geht's drum, ob Schmadtke auch verlängert wird. Der Vertrag läuft ja im September aus. Das wird ein spannender Prozess werden, weil er ist der engste Vertraute von Max Eberl. Er hat viele Transfers mit eingeleitet, hört man. Ich glaube, Max Eberl wird alles daran setzen, dass Schmadtke verlängert wird. Und ich glaube auch, dass diese Verlängerung durchgeht. Ja, und ansonsten transfertechnisch Ruhe bewahren. Es ist ein WM-Jahr. Die Bayern müssen nicht unbedingt irgendwo sofort etwas machen. Die Bayern werden sehr präsent sein bei der Weltmeisterschaft, auch vor Ort. Die Bayern werden mit Sicherheit noch das ein oder andere bis vor der WM eintüten wollen. aber sie werden im Sommer was machen und die Bayern werden mit Sicherheit 3 bis 5 Transfers tätigen, da bin ich mir sicher. Ich sehe vor allem einen großen Aderlass auf den Außenverteidigerpositionen und auf der Sechserposition. Da hat der FC Bayern meiner Auffassung nach den allergrößten Bedarf, was machen zu müssen.
Lass uns auf einen Namen vielleicht noch kurz eingehen, der immer wieder so ein bisschen durch die Medien geht. Rayan Messi, was ist da aktuell dran?
Ja, das ist eine absolute Käsemeldung. Also keine Ahnung, warum das in irgendwelchen anderen Podcasts die ganze Zeit rauf und runter gespielt wird. Ist kein Thema. Ist kein Thema beim FC Bayern. Exakt, ist ein 19-jähriges Talent, kommt über die linke Außenbahn, spielt gerade in Saudi-Arabien bei Neom SC. Ist kein Thema für den FC Bayern, auch wenn das andere etablierte deutsche Medien in letzter Zeit immer wieder mal berichtet haben.
Gibt es denn, Torben vorher auch schon Conny Leimer angesprochen, gibt es ein Update in Sachen Vertragsverlängerungen? Kerry, gerade alles eher auf Eis gelegt, ne?
Ja, und das hat ja auch Max Eberl gesagt, da gibt es kein böses Blut, es gibt halt einfach unterschiedliche Vorstellungen. Wir dürfen nicht vergessen, wo Conny Leimer herkommt. Der kam als ablösefreier Spieler aus Leipzig als Ergänzungsspieler, so wurde er dann auch letztlich bezahlt. Dieses Gehalt hat er im Vergleich zu anderen Spielern, wenn du jetzt die Startelf durchgehst, wird er sicher einer der Spieler sein, die am wenigsten verdienen. Und dann ist es auch aus meiner Sicht legitim, wenn du dich so aufopferst für die Mannschaft, wenn du immer 100% gibst und dann auch Stammspieler bist, auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar, dass du dann als Spieler oder als Spielerseite sagst, okay, ich will jetzt auch ein bisschen mehr Geld verdienen. So, und da gibt es einfach verschiedene Ansichten. Die Bayern müssen natürlich auch weiter Gehälter einsparen. Das ist nicht einfach. Es geht natürlich mit Goretzka oder wird mit Goretzka einer der besser Verdiener im Kader gehen. Und dann ist eben die Frage, ob die Bayern da Gehalt für Leimer freimachen wollen oder nicht. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, ihn zu verlängern, weil er auch für die Kabine unheimlich wichtig ist, guter Typ ist und gestandener Stammspieler mittlerweile beim FC Bayern ist.
Mittlerweile aus meiner Sicht einfach auch ein, Weltklasse ist ein großes Wort, aber einfach ein wahnsinnig guter Außenverteidiger, hätte man am Anfang ja auch nicht damit gerechnet, dass er sich so entwickelt. Torben, würdest du sagen, der ist sein potenzielles Geld wert, also die Bayern sollten mehr oder weniger alles daran setzen, dann auch mit ihm zu verlängern?
Wenn sie ein angemessenes Maß finden, wo er sich gehaltstechnisch einpendeln wird, dass Conny Leimer natürlich seine Position versucht irgendwo durchzudrücken oder dass er seinen Marktwert oder den Wert der Mannschaft auch irgendwo sieht und dann der Berater entsprechend auch Vorstellungen hat und die des Spielers weiterträgt, ist für mich verständlich. Ob es dann tatsächlich in den Sphären dann irgendwo einpendeln soll, muss, wird, sei auch mal dahingestellt, aber dass er, wenn er verlängert, sicherlich eine Gehaltserhöhung verdient hat. Dafür ist er halt einfach zu stark, universell einsetzbar, links, rechts, Sechserposition, der kann tatsächlich alles und ist auch einer der Spieler, genauso wie Stani, muss ich sagen, weil wir reden immer über die Offensive, aber die Art und Weise, wie die Jungs da auch Fußball spielen, auch ein Stani, der sich jetzt in dieser Saison, finde ich, auch nochmal extrem weiterentwickelt hat, der ist total super stark runterspielt, der auch die Tiefenläufe macht, also der ja auch unter Kompany nochmal so einen Schub bekommen hat, genauso wie Conny Leimer, deswegen werden die Bayern sicherlich erhöhen müssen. Die Frage ist am Ende wieder um jeden Preis, weil Gehaltseinsparung soll es geben. Die Frage ist, wie geht's mit Manu Neuer weiter? All diese Geschichten spielen da, glaube ich, letztendlich auch noch mit rein. Und die letzten Vertragsverlängerungen waren eben halt auch ein bisschen teurer. Und deswegen bin ich gespannt, wo man sich da irgendwo dann auch trifft oder auch nicht trifft.
Haben wir die nächsten Wochen und Monate natürlich einen genauen Blick drauf. Genauso wie auf Alex Pavlovic.
Ganz kurz, Felix, ganz kurz, ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders bei Konrad Leimer. Übrigens nochmal zu Stanisic, ich kann mich gut daran erinnern, dass wir hier im Podcast drüber gesprochen haben im letzten Sommer. Da ging es ja auch mal drum, ein paar andere Medien berichteten, dass der ein Verkaufskandidat sei. Da haben wir hier schon gesagt, nein, also der wird immer spielen. Und Stanisic wird auch in der kommenden Saison immer beim FC Bayern spielen, nicht nur, weil er konstant spielt und weil es ein Eigengewächs ist und weil er sich hochgradig mit der ganzen Sache identifiziert. Er hat natürlich auch mit Dieter Hoeneß einen Berater im Hintergrund. Der kümmert sich schon sehr, sehr gut um Pavlovic, um es mal so zu formulieren. Aber bei Leimer, glaube ich, wird es eine Verlängerung sein, wenn Leimer nicht aus dem tiefsten Herzen sagt, pass auf, ich lege jetzt mal die Messlatte sehr hoch, aber eigentlich will ich ja eh beim FC Bayern verlängern, weil ich will nichts anderes mehr machen. Dann wird es funktionieren, ansonsten nicht. Die Bayern werden sich, also das, was Leimer derzeit fordert, und wir alle kennen die exakte Zahl, wir dürfen sie an der Stelle nicht bringen, weil wir eben auch ab und zu mal, wir müssen uns immer ans Wort halten, aber man kann nicht immer auch alle Zahlen präsentieren, selbst wenn man sie hat. Aber das, was er fordert oder was im Raum steht, das ist absurd. Und der Konrad Leimer ist auch keine 22 mehr, ist er 29. Das ist super Spieler, kann sehr viel spielen. Er ist für mich aber kein Weltklasse Außenverteidiger. Er ist einer der formstärksten oder der besten Außenverteidiger, die es in Europa derzeit gibt. Aber ich glaube schon auch noch, dass es da auf der Position andere Kaliber gibt. Aber der liegt jetzt schon bei 12 bis 13 Millionen Euro brutto pro Jahr in einer für ihn starken Saison. Und er ist ja ein Dauerbrenner. Also er kommt in diese Bereiche. Also ich bin sehr gespannt, wie die Bayern da entscheiden. Aber sie haben ja klar zum Ausdruck gebracht, sie wollen mit ihm verlängern. Deswegen, ich glaube, es ist ein Geschachere. Es wird noch ein bisschen dauern. Aber am Ende wird er, glaube ich, aus freien Stücken entscheiden, was aufkommt. Ich nehme die 13, 14 mit und verlängere. Aber die Bayern werden auf gar keinen Fall 17, 18 Millionen zahlen. Never.
Das hast du doch noch ein paar Zahlen genannt, aber ja, nee, ich bin da bei dir.
Achso, ja. Ja, aber gut, die Jungs sind ja nicht doof. Also die Gehaltszahlen, Torben wird das ja wissen aus der Vergangenheit. Gehaltszahlen ist das Thema in jeder Kabine. Und auch wenn die Jungs das natürlich niemals öffentlich zugeben, aber das wissen wir alle aus Hintergrundgesprächen, Gehälter ist das, was die Spieler umtreibt. Und wenn der Goretzka an Spind 8 sitzt und verdient 17 Dinger im Jahr und der Bischof sitzt daneben an Spind 9 und verdient 5 oder 6 und denkt sich irgendwann mal an den Mittwoch, Mensch, also ich habe jetzt die Woche eigentlich besser trainiert als der Goretzka, warum verdient der jetzt 12 Mille mehr als ich? So, das denkt dann aber auch irgendwie, da ist der Kimmich noch dabei und dann noch der und der und der und der. Das ist das, was eine Kabine auseinanderbringt. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht bei den Vertragsverlängerungen. Weil eins ist auch klar, diese Vertragsverlängerung, auch Upamecano, das ist ein Riesenthema gewesen. Und die war am Ende viel zu teuer, bleibe ich dabei. Und die von Davis war ebenso überteuert. Und wo das hingeführt hat, das sehen wir ja jetzt. Weil ich bin davon überzeugt, Davis werden wir so schnell leider in der Form, wie wir ihn kennen, nicht mehr sehen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass er regelmäßig 20 Mille pro Jahr kassiert und der FC Bayern kein Verein ist, der irgendwann sagt, pass auf, du kassierst jetzt nach 6 Wochen Ausfallzeit. Torben, was ist es dann, wer springt dann ein, die Versicherung beziehungsweise die Krankenkasse bei den Spielern?
Ja, genau. Ja.
Ja. So ist der FC Bayern ja auch nicht. Also Alfonso Davis kann dem Bayern Gott lieben, jeden Tag danken, dass er beim FC Bayern spielt, weil den Vertrag, den er da bekommen hat, den hätte ich ihm nicht gegeben.
Gilt das auch für Jamal Musiala, ist die Frage.
Genau das Gleiche. Jamal Musiala hat seit seinem 25-30-Millionen-Vertrag, nochmal, wir lieben und schätzen ihn alle und sind alle jetzt mit ihm auch groß geworden, in Anführungszeichen. Aber wenn man ganz realistisch ist, ist seit dem Vertrag leider auch verletzungsbedingt, vor allem verletzungsbedingt, da ist nicht mehr viel passiert. Und das kostet die Bayern Kohle.
Ja, ich bin bei euch, aber ich finde, er ist nun mal verletzt, ne? Und das war jetzt bei Fonsi auch mit Vertragsverlängerung und all dem. Oder gerade bei Jamal ist natürlich jetzt extrem, wo du sagen musst, weil alle sagen, ja, der verdient jetzt mehr als Harry Kane und ist jetzt aber und spielt wie eine Wurst oder wie auch immer. Ich meine, das sind ja Dinge, die gemacht worden sind, bevor er eben halt sich schwer verletzt hat und dass du aus so einer Verletzung ein bisschen länger brauchst und ich glaube, wir drücken alle die Daumen, dass er überhaupt dann auch so wieder zurückkommt, wie er vorher mal gekickt hat. Ja. Das darf man nicht außer Acht lassen, deswegen finde ich es immer relativ schwierig, das immer so mit den Gehältern zu vergleichen, weil Verletzungen gehören leider zum Leistungssport dazu und Fonsi auch, nach seiner schweren Verletzung ist er natürlich auch nicht mehr der Roadrunner und der Fonsi Davis, der eben halt vorher mal war. Ich muss auch sagen, der hatte seinen Peak gehabt bei den Bayern und danach, darüber kann man streiten, da bin ich ja bei euch. Aber wie gesagt, spielen natürlich leider auch Verletzungen mit dabei, wo du dann auch immer nicht die Leistung mit dem Gehalt so 1:1 übereinanderlegen darfst, weil das ist ein bisschen unfair, gerade im Fall von Jamal Musiala. Und wenn die Bayern eben halt so waren und meinen, sie müssen ihn dazu schütten mit der Kohle, dann ist es so. Aber dass er es jetzt momentan nicht zurückzahlen kann, das glaube ich, sind Gründe, die wir auch wissen.
Nur ein Satz dazu, hundertprozentig hat er sich den Vertrag verdient. Jamal Musiala wird hoffentlich stärker zurückkommen und wird das Aushängeschild dieses Vereins in der Zukunft sein. Gibt es keine Diskussion. Und den Vertrag, den hat er sich einfach clever ausgepokert mit seinem Berater Christian Schmid. Das war eine Weltklasse-Aktion, 10 von 10, das haben sie einfach perfekt gemacht. Aber ich glaube, und das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, So ein Spieler möchte natürlich auch zurückzahlen, möchte schnellstmöglich wieder auf den Platz. Jamal Musiala ist immer noch ein sehr, sehr junger Spieler. Und ich glaube, dass dieses Gehaltspaket, dieses Verlängerungspaket, das ist natürlich auch in diesem Jamal Musiala E-Spec hinten drin. So, und ich glaube, das beschwert auch den ganzen Heilungsprozess. Ich glaube, dass das schon was mental mit dir macht, wenn du denkst, Mensch, ich bin der Topverdiener im Verein. Ich will, aber ich kann nicht. Und dann überstürzt du es vielleicht. Und ich glaube, in dem Dilemma steckt Jamal Musiala, weil das, was mir halt so weh tut, auch wenn man ihn jetzt spielen sieht, der Junge will ja, der will bei der WM dabei sein, der will zocken. Aber er hat gerade, auch wenn er spielt, nicht mehr die Momente oder die Bindung, die man von ihm kennt. Und das wird die größte Hausaufgabe sein, Jamal Musiala wieder hinzukriegen.
Weil er halt auch leider, und das sagst du ja auch richtig, er war ja nicht bei 100% in den letzten Wochen. Er hat vielleicht auch ein bisschen was, oder Bayern haben vielleicht auch ein bisschen was überstürzt, weil diese Sprunggelenkschmerzen, die hatte er jetzt praktisch seit seinem Comebacken. Das merkst du in seinen Bewegungen, das merkst absolut, du im Dribbling. Ja. Er war nie 100% beschwerdefrei. Und das ist, da mache ich mir auch Sorgen mit Blick auf die WM, weil das wird unser wichtigster Spieler neben Florian Wirtz vorne sein. Musiala, die wollen wir beide auf ihrem Peak sehen. Wirtz, eine schwierige erste Debütsaison bei Liverpool. Immerhin körperlich auf einem ordentlichen Level. Aber Musiala, das wird echt ein Wettlauf mit der Zeit. Und da gilt es einfach nur, die Daumen zu drücken.
Apropos WM und Wettlauf gegen die Zeit. Kerry, ich glaube, du musst los zum DFB-Training, ne?
Absolut.
Dann vielen Dank, dass du dabei warst und viel Spaß.
Dankeschön. Mal sehen, ciao, was deiner Karl so macht.
Aber wird Nagelsmann ja bestimmt auch die Tage nochmal gefragt, Jamal Musiala. Also ich sehe es auch noch nicht, dass er bei der WM dabei ist, bin ich ganz ehrlich. Leider.
Bis später.
Schauen wir uns an. Kerry, danke. Ciao, ciao.
Jo, ciao.
Dann apropos Verletzungen, apropos DFB, war irgendwie ein bisschen oder ist nach wie vor ein bisschen, ja, auf eine Art zumindest seltsam. Alex Pavlovic eben nicht dabei beim DFB-Team. Torben, irgendwie hält sich der FCB auch so ein bisschen zurück mit Infos, was ihm jetzt genau fehlt. Und es ist irgendwie auch schwer rauszubekommen. Seltsame Nummer so ein bisschen, oder?
Ja, offiziell sind es Hüftbeschwerden. Das war ja auch der Tenor in der Mixzone, aber so richtig raus lassen tun sie es nicht, auch wie lange. Das ist alles so ein bisschen komisch, merkwürdig formuliert, aber soll nicht so schlimm sein und deswegen Länderspielpause abwarten. Möglicherweise reist er ja nochmal hin, aber vielleicht nur, um bei der Mannschaft zu sein, jetzt gar nicht zu trainieren oder zu zocken, sondern aber selbiges auch bei Matcher, ne? Also ich meine, jetzt gerade so die letzte Länderspielpause nochmal oder Möglichkeit, die Spieler dann auch nochmal zu sehen und dann fallen ja da auch, ja, meines Erachtens Schlüsselspieler weg, wie jetzt Pavlo oder Matcher. Das ist natürlich extrem bitter. Musiala nicht dabei, können wir einige die Liste noch verlängern. Deswegen ja, ist es immer ein bisschen ungünstig und unglücklich, aber sollten da jetzt bei Pavlovic keine Ausfallzeit von mehreren Monaten befürchten. Also das wäre dann schon fatal und auch in Sachen Kommunikation, glaube ich, der falsche Weg.
Pletti, wie wichtig ist ein fitter Alex Pavlovic fürs DFB-Team, für die Bayern?
Ich nutze das Wort selten, aber so wie er aufgedribbelt hat, ist er unersetzlich, sowohl beim FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft. Aber es ist immer wieder, keine Ahnung, was das ist. Es sind immer wieder diese verflixten 2 bis 3 Nächte kurz vor Anreise Nationalmannschaft. Also ich reise ja auch bei zur Nationalmannschaft als Reporter und begleite das jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber das ist ja von der Mandelentzündung bis hin zu dies, bis hin zu das, jetzt wieder Hüfte. Es ist zum Mäusemelken. Und Torben hat's gesagt, wir hatten ja bewusst auch am Sonntag, als dann die Bild-Zeitung die Meldung machte, dass Pavlovic definitiv ausfallen wird und Stiller nachrückt, wir haben das ja gecheckt, ne? Also ihr könnt euch immer drauf verlassen, wenn sowas aufploppt. Wir sind immer dran, aber wir haben das schon bewusst nicht gemacht, weil wir die Info eben hatten, pass auf, er hat am Sonntagabend, die haben sich noch getestet, die haben Untersuchungen gemacht, die haben mit Bayern gesprochen, mit Nagelsmann, mit dem DFB. Pavlovic hatte das klare Ziel, anzureisen. Ne, du sagst jetzt diesen letzten Lehrgang vor der WM nicht einfach so ab, aber es ging halt einfach nicht und sie wollten nichts riskieren. Er soll nach der Länderspielpause wieder spielfit sein, also soll dann wieder zum Einsatz kommen gegen Freiburg, spätestens dann gegen Real Madrid. Klar, dass er jetzt nichts überstürzt. Ich bin mir auch sicher, er wird bei der WM dabei sein und wenn er dann sich fit meldet zur WM, jetzt sollte man ihn einfach so 3 Tage vorher in so einen Schutzbunker legen, dass da nichts passiert. In so einem Kokon, dann wird er bei der Weltmeisterschaft auch Stammspieler sein. die Entwicklung von Pavlović ist eine beeindruckende.
Traust du den beiden, die jetzt nachnominiert wurden, um kurz beim DFB-Team zu bleiben, Angelo Stiller, nein, Chris Führich, keine Chance auf die WM?
Nein, glaube ich nicht. Aller Ehren wert, dass sie es jetzt nochmal geschafft haben. Mega Entwicklung. Chris Führich spielt eine überragende Saison. Angelo Stiller hatte Höhen, aber auch Tiefen in der Saison. Ich glaube, er hat in der vorherigen Saison konstanter gespielt. Ich glaube, das ist nicht seine beste Saison aktuell. Subjektive Wahrnehmung. Aber Nagelsmann hat klar zu erkennen gegeben, auf wen er setzt. Das sind Goretzka, Pavlović und Metscher. Und dahinter will er so ein paar Kabinentypen haben. Trainingstypen. Pascal Groß, Robert Andrich. So diese fünf, wenn sich da keiner mehr verletzt, die werden es werden. Stiller muss, so bizarr das klingt, darauf hoffen, dass einer ausfällt.
So schaut's aus.
Aber interessant, Stiller und Nagelsmann, gleiche Agentur. Er rasiert ja auch Spieler aus seiner Agentur, ne? Das hätte ich so ehrlicherweise nicht gedacht. Süle hat nie eine Rolle gespielt, Mittelstädt spielt keine Rolle mehr. Stiller mal ja, mal nein. Timo Werner, gut, nachvollziehbarerweise nie eine Rolle gespielt unter Nagelsmann. Hätte man auch anders erwarten können.
Grundsätzlich finde ich das auf jeden Fall gut, dass der Bundestrainer da keine Gefangenen macht, keine Rücksicht nimmt. Um noch da so das Thema Personal abzuschließen, wieder zurück zur Bayern-Sicht, Torben, gibt es ansonsten ein Update? Du bist ja auch bei uns an derselben, da guckst, wie schaut's bei Manuel Neuer und Co. aus? Wie ist denn der Stand?
Ja, bei Manu, der ist ja vorher schon im Mannschaftstraining schon wieder gewesen, hat individuell trainiert, der wird jetzt nach der Länderspielpause wird er wieder fit sein und im Mannschaftstraining dabei sein nächste Woche und selbiges bei Fonsi, entwickelt sich auch sehr, sehr gut jetzt, macht Dinge mit dem Ball, Steigerungsläufe, Sprints, kurze Bewegungen, also auch da sieht's gut aus, die sollten dann nach der Länderspielpause beziehungsweise nächste Woche ins Training einsteigen bei Jamal. Ja, muss man mal abwarten, wann er dann mal mit Laufschuhen möglicherweise dann auch draußen auf dem Platz unterwegs ist oder da auch wieder erste Übungen mit dem Ball macht. Da würde ich es noch nicht so in Stein meißeln und sagen, dass er nächste Woche im Mannschaftstraining dabei ist, aber bei Manu und bei Fonsi sollte das ganz normal seinen Gang gehen.
Ansonsten drücken wir übrigens, also ich glaube, da spreche ich für euch drei, Hiroki Ito mal die Daumen, dass er jetzt auch wieder fit bleibt, kam 20 Minuten vor Schluss gegen Union Berlin rein und ja, hatte ja bei allein bei den Bayern schon so viele Geschichten, Mittelfußbruch, Muskelfaserriss jetzt zuletzt und. Ja. Da hoffen wir wirklich einfach aus menschlicher, aus Fußballersicht, dass er endlich mal fit bleibt. Dann lasst uns über Max Eberl sprechen, über den Sportvorstand. Gibt immer wieder Berichte, Max Eberl wackelt, Markus Krösche wäre der richtige Nachfolgekandidat und, liest man immer wieder, gerade auch in den Weiten des Internets. Pletti, wie ist seine Situation bei den Bayern tatsächlich?
Kompliziert, obwohl man es nicht glauben mag, weil er hat vieles dafür getan, um verlängert zu werden und er hat ja auch selber zum Ausdruck gebracht, dass er gerne verlängern wollen würde. Vertrag läuft aus am 30. Juni 2027, aber die Bayern lassen sich Zeit. Hoeneß, Rummenigge an der imaginären Spitze, der Aufsichtsrat sowieso, aber auch nochmal zur Erinnerung, es liegt auch immer noch, auch tatsächlich am, wie soll ich das Wort nennen, am Bilanzrecht, an den eigens aufgestellten Rechten innerhalb der FC Bayern München AG. Sie können im Aufsichtsrat bzw. im Vorstand erst ab dem 1. Juli über die mögliche Vertragsverlängerung von Max Eberl sprechen, sprich ab dem Tag, wo er im Grunde nur noch ein Jahr Restlaufzeit hat. Und dieser Tag ist noch nicht angebrochen. Natürlich wird man sich im Hintergrund schon unterhalten, aber offiziell wird man es von Bayern dann erst hören, wenn der 30.06.2026 überschritten wurde. Und dann wird man sich hinsetzen. Aber es ist schon auffällig, dass es keinerlei Wasserstandsmeldung gibt. Man hört nichts raus, man hört keine Tendenzen. Das, was wir hören, auch von ganz oben, ist, dass man sich bewusst Zeit lassen will mit einer Entscheidung. Natürlich haben viele Transfers funktioniert. Ulisse, Diaz, Tah. Man hat Karl entdeckt, den man entdecken konnte, weil ein paar andere Sachen nicht funktioniert haben. Man darf aber auch nicht vergessen, dass auch Geld verbrannt wurde. Was völlig untergeht, aus dem Nichts wurde auch während der Ära Freund Eberl ein Alexander Nübel verlängert. Auf einmal kassierte der 12 Millionen Euro, davon zahlt der VfB 4, die Bayern 8. Nicholas Jackson am Ende finde ich eine ordentliche Leihe. Ich sehe das nicht so kritisch wie andere, aber eine viel zu teure Leihe in puncto Gehalt und Leihgebühr. Upamecano-Verlängerung hat Max Eberl Vollgas gegeben, wird aber intern von dem einen oder anderen auch kritisch gesehen, weil es Zahlen sind, die der ein oder andere angeblich nicht abgesegnet hätte. Es lässt sich noch nicht sagen, ob Max Eberl verlängert.
Tom, also ich denke mir so, als neutraler, als Fußballfan, der sportliche Erfolg sollte doch so über allem stehen, und viel mehr sportlicher Erfolg als jetzt gerade in dem Moment zumindest bei den Bayern geht ja kaum. Verstehst du es trotzdem, dass es so diese Zweifel gibt an Max Eberl und eine Verlängerung?
Ganz ehrlich, nicht so wirklich. Man muss natürlich das große Ganze nehmen. Das sind riesige Wirtschaftsunternehmen, wo es eben halt dann nicht nur rein oder alleine um den sportlichen Erfolg geht. Was das angeht, muss ich auch sagen, er hat Company wie Kai aus der Kiste als Trainer verpflichtet. Die Namen, die Plätti schon gesagt hat, dazu Bischof, Tah, ablösefrei. Klar, Diaz hat was gekostet, Harry Kane hat was gekostet, Olise. Aber wenn du siehst, wie sie alle zurückzahlen sportlich und dieses ganze Konstrukt Mannschaft dann eben auch so zusammenzustellen, dass es da auch auf dem Platz eine Einheit ist, in der Kabine, dass das alles so befriedet wurde an der Säbener Straße. Und ich meine, wir sind lang genug dabei und wissen ja auch um die Schwingungen an der Säbener Straße, und dass du das alles so unter einen Hut bekommst, dass sportlich das, je nachdem, wo sie am Ende reinlaufen, aber lass sie mal das Triple holen, wie willst du da Argumente finden und sagen, Max Eberl, also deine Arbeit ist ja hier total miserabel, und nur weil die ein oder andere Vertragsverlängerung ein bisschen mehr gekostet hat, was vor Max Eberl ja letztendlich auch schon der Fall war. Und wenn du eben halt auch mitspielen willst im Konzert der Großen und eben halt auch die ambitionierten Ansprüche hast, das Triple möglicherweise jede Saison zu holen, dann musst du halt ein bisschen in die Tasche greifen, so weh das dann auch tut. Und du generierst natürlich dann auch wieder Gelder, je weiter du kommst in der Champions League. Das ist ja mitunter eine Milchmädchenrechnung oder mit Trikotverkäufen. Und ich meine, hätten wir erwartet, dass Olise und Diaz jetzt komplett so die Liga auseinanderschießen. Also Top-Transfers, gute Transfers, ja. Aber dass das alles so ineinander greift, und da hat eben halt der Trainer auch einen ganz gehörigen und großen Anteil dran, der eben halt auch von Eberl geholt worden ist oder zumindest auch in dieses Trainer-Karussell damit reingeworfen worden ist. Von daher würde ich die Arbeit insgesamt jetzt auch jetzt nicht so schlecht sehen, um sich da jetzt hochgradige Gedanken zu machen und zu sagen, Max, vielen Dank, aber das war nichts.
Und ich warne auch davor zu glauben, nur weil jetzt dann möglicherweise ein Markus Krösche auf den Markt gespült wird oder andere Kandidaten oder ein Ralf Rangnick vielleicht die Österreicher verlässt nach der WM, zu glauben, dass die sofort zum FC Bayern wechseln könnten und dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen und Uli Hoeneß sich dann in diesen sagenumwobenen Stuhl zurücklehnen kann und sagen kann, pass auf, das ist es jetzt. Max Eberl hat in den letzten zweieinhalb Jahren nachgewiesen, dass er den FC Bayern kann. Der ist erfahren. Und glaubt mal nur, was da abging in den letzten zweieinhalb Jahren, auch hinter den Kulissen. Wer sich da wie wo den Säbel peng, puff, bumm, da hat's Feuer gegeben. Da wollten Leute verhindern, dass Max Eberl kommt und. Der hat sich allen Widrigkeiten entgegengestrotzt, hat auch Fehler gemacht. Ne? In der Trainersuche, das ging super glücklich aus mit Vassar & Company. So ein Glück hat's noch nie auf der Welt gegeben. Aber er hatte dann irgendwann die Idee nach dem Absenden von irgendwelchen Emojis, den Company, den hatte ich ja damals schon irgendwie auf dem Schirm, als es um Gladbach ging etc. oder Leipzig, den rufe ich mal an. Dass das dann so ausgeht, das konnte man nicht erahnen. Aber zuvor hätte der Nagelsmann unterschreiben können, der Tuchel, der Alonso, der Ralf Rangnick. So, also das dürfen wir auch nicht von der Hand weisen. Es war schon teilweise vogelwild. Und der Luis Diaz stand auch nicht auf Platz 1 auf der Linksaußensuche im vergangenen Sommer. Aber Max Eberl kann Bayern. Und abschließend, das große Plus der Bayern in der Saison ist doch Ruhe und Konstanz. Ich bewerte die Bayern so ruhig und geschlossen und diskret wie noch nie. Und der Eberl ist ein spezieller Typ, ist der Dresen auch, Kalle und Uli sowieso. Ich würde an Bayern Stelle weitermachen. Ich würde in der Konstellation weitermachen. Weil wenn du Eberl entlässt, musst du ja auch Schmadtke freistellen. Das ist ja schon mal, das sind ja schon mal zwei vakante Positionen, weil die beiden hängen miteinander zusammen. Christoph Freund ist für mich kein Sportvorstand, ist für mich ein super Sportdirektor. Freund und Eberl haben sich auch super gut gefunden. Dresen hat seine Rolle irgendwo behalten in Reihe 1. Ich glaube, das werden die Bayern sich dreimal überlegen, ob sie Eberl nicht verlängern, weil sie haben die große Chance, der Konstanz weiterzumachen. Und Kompanie ist, glaube ich, jemand, werden wir am Donnerstag machen, wenn der Kollege Bayer die Transfer-Update-Sendung macht. Der hat Angebote und der hat Bock auf Konstanz und auf Ruhe. Aber der hat auch Bock auf mit Eberl und auf Freund. Und ich glaube, da werden die Bayern, ich würde es den Bayern nicht empfehlen, Eberl nicht zu verlängern.
Ich habe auch den Eindruck, dass die beiden einfach auch gut zusammenpassen. Und einen Aspekt habe ich noch. Ich finde, Max Eberl hat sich auch jetzt, seit er bei den Bayern angekommen ist, menschlich weiterentwickelt. Einfach was seine Ansprache, was seine Interviews betrifft, hat sich da ja auch bei zwei, drei Gelegenheiten angreifbar gemacht. Hier Trainerschein, da, ja, ich weiß, dass sie sehr kritisch sind und so. Klar wird dir das auch zurückgespült und klar kriegst du dann eben auch ja teilweise eine Breitseite von den Fans, von den Medien, und hat er sich jetzt einfach, klar, es läuft auch super sportlich, aber ich finde auch unter diesem Aspekt passt er gut, verkörpert dieses Mir san mir, ist ja auch einfach ein Bayern-Fan, also das passt einfach auch von der Konstellation her, finde ich gut, und deswegen bin ich bei Plätti, wenn du dich zusammengerauft kriegst oder dieses Gefüge dir behältst, dann würde ich auch auf jeden Fall diese Konstanz behalten, Max Eberl behalten und in der Konstellation eben auch weitermachen. Schauen wir uns an. Wenn wir gerade beim Thema sportliche Führung noch sind, gab es gestern noch die Meldung, also erstmal Sonntag die Meldung, dass Sebastian Kehl den BVB verlässt. Hat man sich gemeinsam darauf verständigt, Ole Buck jetzt geholt als Sportdirektor. Torben, traust du ihm zu, dass er es hinkriegt, vielleicht die Lücke wieder ein bisschen kleiner werden zu lassen zwischen Bayern und Dortmund, vielleicht eher so als kleines Puzzleteil dafür?
Boah, das ist gewagte Prognose. Er ist auf jeden Fall ein sehr ruhiger Vertreter mit ganz viel fachlichen Know-how, der in Elversberg, muss man ja sagen, auch über Jahre hinweg das beeindruckend geschafft hat, auch Spieler rauszubringen. Aslani, Wolte Made, können wir jetzt verlängern, die Liste. Also ich glaube, da hat er schon die Qualifikation, das zu machen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du Elversberg jetzt ja so ein bisschen führst oder dann eben halt bei Borussia Dortmund eine entsprechende Rolle bekommst. Aber ich bin mir sehr sicher, und da gibt's ja auch Menschen in beratender Funktion wie Matthias Sammer, der das ja auch schon bei Ricardo Baside gesagt hat. Also ich traue es ihm zu, aber es ist sicherlich ein anderes Umfeld, ein anderes Arbeiten. Aber wenn der BVB sich Gedanken macht und dann eben so eine Entscheidung trifft, dann machen die das in voller Überzeugung. Und deswegen, also ich werde es aus der Entfernung ganz interessiert verfolgen. Was sind so die ersten Dinge, die er macht? Was sind die Transfers? Was sind so diese Philosophie? Wie ja, fügt er sich auch ein in das Gebilde dort in Elversberg? Ja, mehr oder minder ja alleine entscheidend unterwegs mit ganz viel Freiheiten. Inwieweit das dann mit Ricken und Watzke funktioniert? Aber ich finde das schon eine sehr, sehr interessante Personalie.
Finde ich auch. Ich glaube, beim BVB wird es den großen Umbruch im Sommer geben. Also der ist ja jetzt schon eingeleitet worden, auch mit der Entscheidung, ein paar Verträge nicht zu verlängern. Dortmund wird attackieren ab Sommer. Und es wird auch beim BVB, könnte es ja nicht so viel verraten, aber es wird mindestens zwei absolute Bomben geben, die beim BVB noch platzen werden im Sommer. Soll jetzt gar nichts Negatives sein, sondern die werden einiges machen. Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht mit Fisting Aslani. Nils Bog ist ja jemand, der hat Aslani groß gemacht bei der SV Elversberg, damals Leier Hoffenheim, Peng Peng. Aslani hat übrigens auch den Post kommentiert von Nils Bog. Der hat ja so ein Abschiedsvideo gemacht bei der SV Elversberg. Denn wenn Girassi mit der Ausstiegsklausel den BVB im Sommer verlässt, werden sie einen neuen Stürmer holen. Und Aslani ist beim BVB auch auf der Liste. Bog kennt den Spieler natürlich aus dem FF. Für mich hat Aslani ein BVB-Profil. Aber Aslani ist ja weiterhin auch ein Thema beim FC Bayern. Und wenn die Bayern wirklich nicht mit Jackson weitermachen, im Sinne von einer möglichen zweiten Leihe, weil können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen, ich sehe Jackson nicht so kritisch wie viele andere, weil ich finde, er erfüllt das Kane-Profil, das Kane-Backup-Profil erfüllt er. Und er hat internationale Klasse. Nicht an jedem Tag, aber an mindestens 3 von 7 Wochentagen. Und Aslani wäre aber einer, wie ich finde, in puncto Preis, Leistung, Charakter, Qualität, ein No-Brainer für den FC Bayern, wenn du mit Harry Kane verlängerst. Denn er kostet eine Ausstiegsklausel 25 bis 29 Millionen Euro. Und es ist einfach einer, ich habe da mit ihm neulich in der Allianz Arena lange gesprochen, auch privat, weil wir uns kennen. Ey, wenn der Eberl den anruft, hat er noch nicht gemacht. Gab erst Gespräche zwischen Eberl und Berater. Weißt du, was der macht? Der ist in 2 Stunden ist der hier in der Allianz Arena.
hat Aslani komplett Bayern-Potenzial, Torben, aus deiner Sicht?
Ja, du musst dich mit deiner Rolle abfinden, ne? Also sportlich hat er natürlich die Qualität, aber du musst natürlich wissen, worauf du dich einlässt. Und das ist ja dann auch die Frage, ob das gewollt ist für einen Spieler in dem Alter, in dem Prozess, wo er sich jetzt befindet, ob du dich gewollt dann eben auch in eine Rolle begibst, dass du dann weißt, na, meine Einsatzzeiten, auch wenn die Belastung hoch ist oder viele Spiele sind, ist dann überschaubar. Deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das System großartig verändert wird bei den Bayern. Und wenn Harry Kane noch länger bleibt bei den Bayern und verlängert, dann ist ja immer die Frage der Perspektive. Und da würde ich dann tatsächlich so einen Transfer zu Borussia Dortmund eher vorziehen aus Spielersicht, als zu den Bayern zu wechseln, auch wenn du da natürlich dann Erfolge feierst und auf deiner Visitenkarte deutscher Meister stehen hast und DFB-Pokal oder vielleicht auch mal die Champions League, aber spielen zu wollen, spielen zu müssen, es geht für mich dann immer bei dem Vergleich ein bisschen vor und deswegen wäre es aus Sicht des Spielers, also jetzt ist meine persönliche Meinung, sicherlich sinnvoller, dann nicht zu den Bayern zu gehen.
Gab ja auch schon 1-2 Spieler, die von Dortmund zu den Bayern gewechselt sind. Wer weiß, vielleicht ist das dann der Weg von Fisnik Aslani, sich in Dortmund noch ein kleines bisschen entwickeln und dann nochmal eine halbe Etage höher. Aber Kletti, du hast Nicolas Jackson jetzt zum zweiten Mal angesprochen. Lass gerne nochmal kurz bei ihm bleiben. Oder erstmal von Torben. Kletti hat, also wie er sagt, eher positiv gestimmt sozusagen, was ihn betrifft. Wie erlebst du ihn, Torben, seit er bei den Bayern ist?
Ich hätte mehr erwartet von dem von dem Vorschusslorbeeren, was erzählt worden ist, welche Qualitäten er hat. Ich meine, wie heißt es immer so schön, war stets bemüht. Ich finde es toll, wie er anläuft, mit so einer Aggressivität, mit Dynamik und allem. Aber und das ist ja dann auch wieder das Los, was ich meine. Spielpraxis ist das A und O. Und wenn du halt relativ wenig Spielzeiten bekommst, keinen wirklichen Rhythmus bekommst, genau immer weißt, jetzt darf ich hier mal ein paar Minuten spielen, wird mal eingewechselt, muss in den 20 Minuten am besten 4 Tore schießen. Und ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Und deswegen den Transfer Jackson in Summe zu bewerten, es ist gut, dass sie ihn haben. Aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre. Das hätte man dann vielleicht noch anders covern können. Aber in Summe ist es für mich dann auch zu wenig gewesen für das, was man zahlen muss an Leihgebühr und was dann on top da überhaupt noch aufgerufen worden wäre bei dann gewissen Anzahlen von Spielen. Und das ist der Spieler ganz einfach nicht wert.
Ich bin da tatsächlich bei dir. Plätt hat jetzt auch schon gesagt, mir fehlt die Konstanz. Er hat zum Beispiel im Hinspiel gegen Atalanta wirklich ein gutes Spiel gemacht, war ganz viel unterwegs, hat ein Tor gemacht, hat eins vorbereitet. Das sind halt so die Spitzen, aber die sind mir bei Nicolas Jackson ein bisschen zu wenig. Und mir fehlen so, weiß nicht, 10% so spielerisch, technisch, einfach an Qualität, um komplett sagen zu können, okay, das ist Bayern-Niveau, das ist einer der Bayern, nicht nur, wenn er unbedingt muss, eventuell weiterhilft, sondern auch wirklich, wenn er spielt. So meine Sicht auf die Dinge.
Aber die Schwächen, die er jetzt offenbart, und er hat technische Schwächen, es ist nicht gut im ersten Kontakt, Ball an, Ballmitnahme, das hatte er auch in der Premier League schon als Laster, das hatte man ihm da schon angekreidet und auch die Tatsache, da wurde er ab und an auch mal so ein bisschen als Chancentod abgestempelt. Aber ich habe jetzt die Zahlen nicht vorbereitet, deswegen will ich jetzt keinen Stammtischbalaber machen, weil ich jetzt nicht wusste, dass wir so differenziert über Jackson sprechen. Aber diese Momente, dass er wirklich mal in der Startelf stand und mal auf diese 70-plus-Minuten kam, die hatte er nicht so oft. Aber wenn er sie hatte, dann war mein Gefühl immer, dass er dem FC Bayern etwas bringt. Und ich wage zu behaupten, Nicolas Jackson würde von 18 Bundesligisten steht er bei 16 Bundesligisten definitiv immer in der Startelf. Aber ich bin bei Torben. Wenn das eine Leihgebühr gewesen wäre im Bereich, pass auf, 2 bis 3 Millionen Euro und dann pendeln wir uns bei 5 Millionen Euro Gehalt ein. Komm, so what? Laie, machst nichts kaputt. Aber der Junge hat 18,5 Tacken gekostet. Der Berater hat sich ein goldenes Näschen verdient, nachdem er diesen Wechsel sensationell noch über die Bühne bekommen hat im vergangenen Sommer. Und das Gehalt liegt auch mal fernab der 7,5 Millionen Euro brutto pro Jahr. Und das ist dann in Summe für eine Laie zu teuer. Aber ich finde trotzdem, und das finde ich, muss man ihm positiv angreifen, er ist ein Teamplayer. Ich habe jetzt das ganze Jahr noch nicht einmal gehört, dass der sich scheiße verhalten hat, dass der schlecht trainiert hat, dass der rumgemeckert hat, der hat keinen Handschlag verweigert, der ist keiner, der irgendwie nicht zur Südtribüne geht, wenn die anderen davor feiern. Der hat eine schwierige Situation, aber ich finde, er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und akzeptiert seine Rolle. Und wenn man ihn verlängern kann, die Laie verlängern kann, und es gibt keine andere Market-Opportunity, weil alles andere zu teuer ist. Aslani ist ja auch nicht günstig. Dann, finde ich, kann man über eine zweite Laie nachdenken.
Da bin ich bei dir. Übrigens, also 26 Spiele diese Saison gemacht, immerhin 10-mal in der Startelf, finde ich, hat man gar nicht so, hätte ich jetzt gar nicht so hoch erwartet. 10 Torbeteiligungen. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Es ist ordentlich, es gibt Kritikpunkte, es gibt auch genügend Argumente zu sagen, nicht ganz so sinnvoll, weder die aktuelle Laie noch mal eine Laie, aber Argumente für beide Seiten. Jetzt hätte ich anschließend noch, wenn ihr ansonsten nichts mehr auf dem Zettel habt oder in euren Köpfen habt, thematisch, hätte ich noch die Frage in den Ex. Ja, eben, reicht im Zweifel auch. Aber ich habe die Frage in den Ex noch, die Frage in den Ex-Profi Torben. Macht jetzt vielleicht nochmal ein kleines Thema auf, aber ich stelle sie dir jetzt einfach. Also wie groß hast du damals während deiner Zeit so den Druck empfunden? Das ist ja immer ein großes Thema, gerade auch heutzutage. Für viele war der Druck dann auch zu groß. Leider gibt ja auch dann traurige Konsequenzen teilweise. Wie hast du es damals empfunden während deiner Karriere?
Habe ich schon auch gespürt. Gerade bei ausverkauftem Hause zu spielen, sportliche Situation, wenn du weißt, das sind noch 1-2 Niederlagen, du rutschst noch weiter runter, du kriegst das mediale Gewitter mit, wenn da auch mal der ein oder andere Spieler oder auch ich persönlich mal an den Pranger gestellt worden bin, du bekommst es mit, wenn die Fans dich, die Ultras empfangen, wenn wir nachts irgendwie am Trainingsgelände angekommen sind. Du kriegst es in den Stadien mit, wenn du nach Niederlagen dann auch in die Kurve reingehst und mehr oder minder manchmal auch alleine da stehst und dir die ganzen Reaktionen abholen musst, ist aber auch wichtig, um das abzupuffern, weil ansonsten empfangen sich halt eben halt an der Geschäftsstelle, was bei uns auch schon ein paar Mal vorkam, und da war ich zumindest raus aus den gröbsten, weil ich mich eben halt auch nach dem Spiel schon gestellt hat. Ist nicht schön, Dinge über dich zu lesen in der Zeitung. Ich meine, wir wissen ja, was da auch einige dann schreiben oder nach meinem Eigentor damals, das sind ja auch unangenehme Situationen, damit dann auch danach klarzukommen, wenn du wieder spielst und wenn du dann wieder in der Startelf stehst. Also Druck ist immer da gewesen. Also ich konnte damit aber relativ gut bis sehr gut mit umgehen. Aber da geht auch jeder Spieler anders mit um oder jeder Mensch geht anders mit solchen Situationen um. Da gibt's welche, die sind leider dran zerbrochen, die holen sich Hilfe, die brauchen Hilfe, die feilen sich zusammen. Du siehst es in der Kabine, unterschiedliche Charaktere, wie dann eben auch einer da in der Kabine sitzt und du siehst, das macht was mit jemanden, und andere gehen da eben halt dann entspannter mit um oder können das besser kanalisieren. Aber das war natürlich bei uns damals auch schon Thema.
Spannend. Pletti, vielleicht abschließend, wenn du magst, wie empfindest du so das Thema Druck auch in unserem Job?
Mein persönlicher Druck in einem Monat wie Januar oder August, kurz vorm Deadline Day, das ist ein Druck, den ich so in meinem Leben auch nicht hatte, auch selbst auferlegt, aber Leistungsdruck hat der Maurer, hat der Ingenieur, hat der Torben, hast du, hab ich, geht jeder anders mit um. Ich glaube, es ist keine Schande, wenn man über Druck auch mal mit jemand anderem spricht. Also kann ich nur empfehlen, ohne das selber jemals gemacht zu haben, aber ich habe schon ab und zu mal drüber nachgedacht. Keine Ahnung. Druck ist aber auch irgendwas, was mich anspornt. Aber ja, den Leistungsdruck als Profifußballer hätte ich gerne mehr erlebt. Das werde ich leider nicht mehr erleben, aber das Gefühl zu haben, ich habe mich oft gefragt, wie das ist als Profifußballer, keine Ahnung, hast du am Samstag das Champions-League-Finale? Wie gehst du da Freitag ins Bett? Das kann ich mir bis heute nicht beantworten. Und Mario Basler, dessen Podcast ich neulich gehört habe im SWR, kann ich echt empfehlen, so ein Vierteiler. Der hatte ja diesen Champions-League-Abend davor Manchester United. Und dann ist er ja unten in die Hotellobby. Und da hat er ja ein Bierchen getrunken. Und hat er gesagt, er konnte nicht schlafen. Und dann irgendwann kam Wodka Lemon dazu. Und dann hat er irgendwie gesagt, er ist bis um 3:30 in der Hotelbar gesessen. Dann hat er ja das Freistoßtor noch gemacht. Er hat gesagt, er hätte im Zimmer nicht schlafen können. Das stelle ich mir als Spieler total schwer vor. Wie die Jungs einschlafen vorm Spiel und nach dem Spiel. Das müsst ihr mir beantworten. Habe ich keine Antwort drauf.
Das ist an der Stelle. Vor dem Spiel ist tatsächlich so, dass hier manche Dinge durch den Kopf gehen, wenn du weißt, je nachdem, wo du spielst und gegen wen du spielst. Und nach dem Spiel ist eigentlich noch schlimmer. Also nach dem Spiel konnte ich ganz schlecht einschlafen, weil du bist natürlich körperlich kaputt. Sollte eigentlich dafür sprechen, dass du schlafen kannst, aber dann gehen die Situationen vielleicht nochmal durch den Kopf, was im Spiel passiert ist und warum hast du da vielleicht so reagiert und nicht das gemacht? Und je nachdem, jetzt hast du gewonnen jetzt oder verloren, also dieses Gesamtgemengelbad. Also nach dem Spiel ganz schlecht zu schlafen. Also da grundsätzlich vielleicht nur 2-3 Stunden geschlafen, dann am nächsten Tag wieder verkatert, in welchen Zuständen auch immer, dann zum Auslaufen und ja.
Das merke ich teilweise auch bei unserem Job übrigens, und das ist also eine komplett andere Ebene und Level von Adrenalin. Ich schlafe teilweise nach Stadionbesuchen auch echt spät erst ein, weil laut, weil eben Adrenalin, weil ja, viel los, weil unter Strom. Zwei Dinge will ich noch kurz loswerden bei dem Thema, auch wenn es völlig klar ist. Einmal bitte nicht Alkohol benutzen zum Einschlafen. Das sollte nicht der Weg sein, auch wenn es bei Mario Basler früher geklappt hat. Und zweitens, wenn ihr da draußen, wenn ihr zu viel Druck habt, wenn ihr über das reden wollt, Plätti hat es schon angedeutet, holt euch jemanden, mit dem ihr drüber reden könnt, egal ob im Freundeskreis, im Familienkreis oder ob jemand professionell ist, bleibt da nicht alleine, wenn ihr viel im Kopf habt. Dann nehmen wir das vielleicht als Abschluss, würde ich sagen. Ich glaube, bei den Bayern haben wir über alles gesprochen. Jetzt wurde es gerade noch ein bisschen psychologisch, bisschen persönlich. Finde ich aber auch mal gut. Wir haben die Fläche hier im Podcast und haben auch die Zeit, drüber zu reden. Entsprechend danke euch beiden. Danke fürs Zuhören da draußen und bis nächste Woche.
Servus.
Ciao, ciao.
Mir san 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.